Deutschlandfunk, Medias Res, das Medienmagazin.
Im Studio ist Martin Krebers. Guten Tag. ...2023 war das Jubiläumsjahr des Radios. 100 Jahre Rundfunk in Deutschland. Wir schauen heute und morgen genauer auf das schönste Medium der Welt und auf einige Aspekte, die uns als Medienredaktion dazu eingefallen sind. Wir sprechen über Musik, über Ansprechhaltung, über Werbung und über Formate, die längst verschwunden sind. Musik spielt ja im Deutschlandfunk nicht die entscheidende Rolle, im Radio insgesamt aber durchaus. Die meistgehörten Sender haben einen besonders hohen Musikanteil. Das ist so und das war seit jeher so. Heute kommt die Musik von irgendeinem Server. In den Anfangsjahren, da stand die Kapelle noch leibhaftig im Studio. Brigitte Baetz erinnert.
Fallende Sterne leuchten in der Ferne, leuchten für dich, Sonny Boy.
Musik und Radio, das war schon immer eine gute Paarung. In den ersten Jahren des Rundfunks, also in der Republik von Weimar, wurde noch live musiziert, waren Klavier und Cello kaum aus den Studios wegzudenken. Parallel zur Entwicklung besserer Radiogeräte nahm aber auch die Schallplattenindustrie Aufschwung und in den Sendern wurden Tonträger zur musikalischen Regel. Die größten Hits waren natürlich, wie der Name schon sagt, Schlager.
Mein Herz müsste ein Rundfunksender sein. Dann könntest du was hören.
Gute Laune, das brauchten die Menschen in der inflations- und krisengeplagten Weimarer Republik genauso wie im nachfolgenden Hitler-Deutschland und dem Weltkrieg, der nach Propagandaminister Goebbels Hoffnung irgendwann mit purem Durchhaltewillen gewonnen werden sollte.
Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grad.
Doch mit dem Nazi-Regime war es 1945 vorbei, auch für die deutschen Radiosender, die dann in den 50ern mit alliierter Hilfe neu aufgebaut wurden. In den Westsektoren wurden die BBC, aber auch der amerikanische Soldatensender AFN zum großen Vorbild. Erstere in Bezug auf journalistische Standards, letztere als Sehnsuchtsort für Musik. Sogar in Großbritannien versuchten Jugendliche, das Programm von AFN Europe zu empfangen, um dem musikalischen Zeitgeist auf der Spur zu bleiben, der immer mehr Abbild einer neuen, eben amerikanisch geprägten Jugendkultur war. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock. Natürlich wurde in einzelnen Sendungen der deutschen Radios auch moderne Musik vorgestellt, doch es dauerte etliche Jahre, bis öffentlich-rechtliche Sender das nachmachten, was Radio Luxemburg auf dem Kontinent schon seit Ende der 50er Jahre mit seinen vier fröhlichen Wellen so die Eigenwerbung vormachte. Ein durchgehendes Programm mit Schlagermusik, das nicht von eher steifen Berufssprechern, sondern von Moderatoren begleitet wurde, die als Radio Luxemburg-Team sogar eigene Platten aufnahmen.
Hier ist die Europawelle Saar, das erste Programm des Saarländischen Rundfunks.
1964 gründete der Saarländische Rundfunk die Europawelle Saar. Ein, wie der Name es sagt, damals noch europaweites Programm mit ganz neuem Anspruch. Aktuelle Informationen, Anrufsendungen mit Politikern und moderner, zeitgemäßer Musik. Eine Begleitwelle sollte es sein, weg vom bis dahin gängigen Bildungs- und Erziehungshabitus anderer ARD-Sender, erinnerte sich der erste Wellenchef Axel Buchholz.
Wir hatten viele Zuschriften aus Polen, Rumänien, aus der gesamten DDR, sogar aus Norwegen und so weiter. Ja, warum? Weil wir diese Mischung angeboten hatten, damals zwischen dieser modernen kommenden Musik und der aktuellen Politik.
Im gleichen Jahr ging auch in der DDR der Trend hin zur Musik. Das Jugendstudio DT64 war das erste Radioprogramm der DDR für die Jugend. Immer wieder streng beäugt, ob dort auch der sozialistische Bildungsauftrag ernst genommen wurde. Aber auch mit der Möglichkeit, die sich entwickelnde DDR-Rock- und Popmusikszene einem breiten Publikum bekannt zu machen und subversive Kritik am bestehenden System unterzuschmuggeln.
Manchmal der Frost und macht uns hart. Musik.
Erst 1986 wurde DT64 zum richtigen Sender und spielte vor allem in den Wendejahren eine wichtige Rolle als eine Art Scharnier zwischen Ost- und Westmusikkultur. Im Westen waren es seit den 70er Jahren vor allem die Pop- und Servicewellen, die den Musiksound der Bundesrepublik bestimmten. Zumindest was eine Mehrheit der Hörer betraf. Ein Vorreiter? SWF3. Allerdings beim Südwestfunk selbst anfangs umstritten, wie Gründervater Hans-Peter Stockinger berichtete.
Wir hatten im Haus große Schwierigkeiten, weil wir natürlich damals war im Schwange, Bayern 3 war eine reine Werbewelle, Autofahrerwelle, wo der ADAC praktisch mitbestimmt hat, die Musikauswahl. Herauskam damals sowas wie eine Fahrstuhlmusik. Also ja, nicht aufregen, hieß es da. Man darf die Hörer nicht aufregen. HR3 hat mit dem Bayerischen Rundfunk kooperiert und da sollte das dritte Programm des Südwestfunks dann auch mit einsteigen, sodass man schubweise aus Frankfurt, aus München und aus Baden-Baden gesendet hätte. Und da sind wir wirklich als Redakteure, als Journalisten aufgestanden und haben gesagt, das kann sich ein öffentlich-rechtliche Anstalt nicht leisten, so ein Minimalprogramm. Das geht nicht. Das ist nicht im Sinne des Rundfunkauftrags.
SWF 3, später mit SDR 3 zu SWR 3 geworden, war Vorbild für modernes Radio mit dem neuesten Pop und Rock und kongenialen Moderatoren wie Frank Laufenberg oder Anke Engelke. Heute jedoch gibt es nur noch wenig Musik in den formatierten Populärprogrammen des Deutschen Hörfunks, die noch von Musikredakteuren selbst kuratiert wird. Zum großen Kummer altgedienter Radiogrößen wie Peter Stockinger.
Wenn die Radioprogramme sich selber anpreisen, noch mit ihrer Armseligkeit, indem sie dann ihr Musikprogramm so eindampfen, dass sie sagen, die 70er, die 80er, die 90er und das Beste von heute. Da denke ich immer, ja, das ist ja die propagierte Armseligkeit, die jetzt da kommt. Und gerade auf dem musikalischen Gebiet, da sage ich mir auch immer die Respektlosigkeit, mit der man der Musik begegnet, mit der man umgeht mit der Musik. Also die setzt mich wirklich in Entsetzen manchmal.
Schimpft Peter Stockinger, Radiolegende und Gründervater von SWF 3, im Beitrag von Brigitte Bäts. Zwischen die Musik hat das Radio stets das Wort gesetzt. Mal kürzer, mal länger, aber gesprochen wird seit 100 Jahren im Radio. Nur wie gesprochen wird, das hat sich rasant verändert. Vom zugeknöpften Sprecher zum lockeren Tagesbegleiter. Sebastian Wellendorf beginnt äußerst zugeknöpft in der ersten Rundfunksendung überhaupt.
Achtung, Achtung!
Feierlich und bedeutungsvoll klingt der Beginn des Radios im Jahr 1923.
Meine Damen und Herren.
Bedeutungsvoll, aber auch ein bisschen ungelenk und steif.
Wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst beginnt.
Man musste tatsächlich eine Sprache auch erfinden, denn das Medium war ja in der Tat neu.
Kai Knör, Medienwissenschaftler an der Uni Potsdam mit Schwerpunkt Medienkulturgeschichte.
Diese Ansprache an eine unbekannte Zahl von Menschen da draußen, die war ja neu. Und die Frage, für wen senden wir eigentlich, beziehungsweise was sendet ihr denn da, die wurde schon früh gestellt.
Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
Der militärische Sprechton ist Teil des frühen Radioklanges. Nicht zuletzt, um klar verstanden zu werden. Lautsprecher und Mikrofontechniken stecken noch in den Kinderschuhen. Die frühen Radiomacher verstehen sich dabei als Dienstleister. Sie wollen informieren und kultivieren.
Als erste Nummer bringen wir Cello-Solo mit Klavierbegleitung.
Dass dieses Format, im Radio zu sprechen, etwas ist so distanziert wie eine Aufführung auf der Bühne, das ist bestimmt was Prägendes für diese erste Phase des Radios.
Antje Weiß, Logopädin und Rundfunksprecherzieherin.
Das war nicht so Gleiche untergleichen, sondern da waren eben dieses erhöhte Wir, dass da etwas verkündet, das sozusagen die Wahrheit hat.
Erster Gruß aus der Heimat Potsdam.
In der NS-Zeit bekommt dieses kollektive Rundfunk-Wir eine neue Qualität.
Mit dem tiefen, innigen Dank an die Vorsehung beginnen wir unser gemeinsames Weihnachtsfest 1940.
Das hat so was sehr Skandierendes und das orientiert sich natürlich an dieser Propagandasprache. Es ist ja immer noch dasselbe überhöhende Wir. Wir danken, wir sind dankbar. Und das ist ja vereinnahmt worden von der Nationalsozialistischen Partei. Da wird jetzt einfach behauptet, wir sind das.
Mit dem tiefen und innigen Dank dafür, dass uns der Führer gesandt ward, das deutsche Volk aus tausendjährigem Schicksal zu erlösen.
Die Radiosendungen für Front und Heimat stehen exemplarisch für die Ansprechhaltung der NS-Propaganda, scharf und zäh. Selbst in einer Weihnachtssendung, die eigentlich so etwas wie Wärme und Zuversicht ausstrahlen soll. Das berühmte rollende R, das Hitler in seinen Reden kultiviert, übernehmen aber tatsächlich nur wenige Sprecher. Sprecherinnen im Radio gibt es in dieser Zeit übrigens kaum. Die progressive und von Frauen präsentierte Sendung Frauenstunde aus den 20ern und 30ern setzen die Nazis schnell ab. Und noch immer wird im Radio angesagt und nicht frei gesprochen. Erst im Nachkriegsdeutschland kommt der Wandel mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und der Sehnsucht nach leichter Unterhaltung im Radio.
Wir wollen einen kleinen Wettkampf austragen, bei dem es darauf ankommt, aus dem Stegreif eine Minute über ein Thema zu sprechen, das vom Spielmeister gestellt wird.
Hans Rosenthal, Hans-Joachim Kuhlenkampf oder Peter Frankenfeld heißen die neuen Stars im Radio.
In diesen 60 Sekunden darf man allerdings nicht vom gestellten Thema abweichen, man darf nicht zögern und sich nicht wiederholen.
Im Unterhaltungsbereich gab es natürlich die Form der Konferenz, also Konferenciers.
Passiert es dennoch, kann die Gegnermannschaft einen Einspruch anmelden. Dies geschieht durch einen Summton.
Kai Knör.
Das Radio, das nach dem Krieg entstand, wollte bewusst locker und antipathetisch sein, zumindest das Radio in den westlichen Besatzungszonen. Da hat man eben von anderen Radiotraditionen, etwa der amerikanischen und der BBC vor allen Dingen, also der britischen, profitiert.
Rock, Rocklexikon, Rias Rocklexikon von Siegfried Schmidt-Jos und Barry Graves.
The beat goes on. Man hat aber einfach in den 60ern auch festgestellt, das Radio wandelt seine Funktion. Das Fernsehen hat natürlich das Radio auch als abendliches Leitmedium allemal abgelöst. Und das Radio bekam neue Funktionen. Man hat das Radio mehr als Servicemedium und als Begleitmedium gesehen.
Der Einfluss aus den USA, die Jugendkulturen der 60er, all das verändert die Ansprache. Vom kollektiven Wir übers formale Sie bis hin zum persönlichen Du in den frühen 70ern.
Liebe Hörer von Radio Luxemburg, neben mir sieht ein blendend aussehender, blond gelockter Jüngling gerade aus München eingeflogen. Unser neuer Hitparaden-Moderator, der Thomas Gottschall. Grüß dich, Thomas.
Hallo, schönen guten Abend. Ach, guten Abend. Ich bin immer noch beim Abend. Nachmittag ist es, Mensch, das Kinderguten.
Und es geht auch um das Ansagen dann von Musik, die dazwischendurch kommt. Und diese Kopplung von freiem Sprechen und Vorbereitung, das ist alles das, was dann später auch von den Tools her in die Moderation einfließt.
Die 1970er und 80er sind geprägt vom Radio der Kultstimmen und Personality-Shows. Jetzt boomen besonders die Jugendwellen, sowohl in der BRD als auch in der DDR.
Jugendradio, DT64.
Aber durch das duale System wird der westdeutsche Hörfunk nun auch zum Produkt, was beworben und verkauft werden muss. Das beeinflusst Klang und Tempo der Programme.
Jetzt in der letzten Woche höchste Zeit, den Camcorder im Wert von 1000 Mark zu verspielen.
Und es beeinflusst den Sound der Moderatorinnen und Moderatoren. Technische Kompression lässt Stimmen noch sonorer, noch präsenter klingen. Und für weibliche Stimmen gilt, je tiefer, desto glaubwürdiger.
Love me, please, love me, je suis fou. Das war Michelle Polnareff und das war unser heutiges Oldie.
Antje Weiß.
Das ist das, was man in der Sprechwissenschaft die Informationsoktav nennt. Und das bedeutet, dass in diesem Druck Seriosität, Kompetenz zu vermitteln. Frauen unter dem Druck stehen, immer ihre Informationsoktav zu benutzen und möglichst gar nicht in die Emotionsoktav zu kommen.
Die moderne deutsche Radiolandschaft ist breit aufgestellt, auch was die Höreransprache betrifft. In den privaten und jungen öffentlich-rechtlichen Angeboten auf Augenhöhe. Kein Deklarations-, sondern Begleitmedium. Pannen und Versprecher gehören dazu.
Der falsche Titel und ich muss ja irgendwas erzählen, um mir meinen Fehler wieder wettzumachen. Vor allem, damit keiner merkt, dass ich einen Fehler gemacht habe.
Aber dann sind da auch nach wie vor die Informations- Wellen. Auch die senden zwar längst nicht mehr von oben herab, aber in Sachen Ansprache
Deutschlandfunk
bleibt manches eben doch zeitlos.
Informationen am Morgen.
Sebastian Wellendorf berichtete. Ja, wie hat mal ein Journalist dieses Hauses in unserem Medienpodcast gesagt? Wir sind der Deutschlandfunk. Wir wollen nicht locker sein. 100 Jahre Radio. Ein Medias Res Spezial heute und morgen zum Jahresausklang. Und da wollen wir auch das nicht vergessen, was beinahe schon vergessen ist. Verschwundene Formate. Stefan Fries mit Radio von gestern.
Als das Fernsehen erfunden wurde, kamen die besten Ideen aus dem Radio.
Spaß muss sein. Quiz, Musik und gute Laune. Am Mikrofon Hans Rosenthal.
Bevor der Showmaster Hans Rosenthal im Fernsehen Erfolge feierte, spätestens in den 70er Jahren mit Dalli Dalli, war er im Radio. Im RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, erfand er von den 50er bis 80er Jahren eine Radioshow nach der anderen. Mit Quizkandidaten, einer Jury, Showorchester und Live-Publikum. Ein Aufwand, der später nur noch für Fernsehshows betrieben wurde.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wieder einmal heißt es Spaß muss sein. Eine Sendung sozusagen locker vom Hocker, die Ihnen Unterhaltung bringen möchte. Die Hauptpersonen unserer Sendung sind Gäste hier aus dem Publikum. Es gibt Spielrunden, dann werden auch Quizfragen gestellt. Musikalisch wird das Programm betreut und eingerahmt vom NDR-Tanzorchester unter der Leitung von Karl-Heinz Loges.
Der Hessische Rundfunk veranstaltete seine Live-Shows mit Publikum sogar schon am frühen Morgen. Beim Frankfurter Wecker feierten die späteren Fernsehstars Peter Frankenfeld, Hans-Joachim Kuhlenkampf und Heinz Schenk Erfolge.
Guten Morgen, singe ich nur für dich leise in dein Ohr. Guten Morgen, rufen wir alle hier im Chor.
Die Shows waren erfolgreich, weil viele Theater und Kinos noch in Trümmern lagen, weil das deutsche Fernsehen noch nicht gestartet war und sich Zuhörer und Zuschauer vom gerade zurückliegenden Zweiten Weltkrieg und der Nazizeit ablenken konnten, obwohl die durchaus im Radio präsent waren.
Bilica Manfred, geboren 22.04.42 in Königsberg, letzte Heimatanschrift Heuhausen, Ostpreußen. Rüthel Witold, Pole, 30 Jahre alt, geboren in Warschau, verhaftet im Oktober 44 nach Groß-Rosen gebracht, gesucht von seinem Sohn Rüthel Piotr.
Seit Ende 1945 liefen solcher Art Suchmeldungen im westdeutschen Radio, diese hier im Jahr 1947. Fast jede Familie suchte nach Angehörigen, von denen sie nicht wusste, ob diese unter den 7,8 Millionen getöteten Soldaten und Zivilisten waren, ob sie zu den 11,5 Millionen Gefangenen gehörten oder zu den 14 Millionen Geflohenen. Das Deutsche Rote Kreuz stellte die Listen zusammen, deren Verlesung zum Beispiel im Oktober 1946 im NWDR 11,5 Stunden ausmachte. Der Suchdienst in der sowjetischen Besatzungszone lief ähnlich. Noch Jahrzehnte später wurde das Radio dazu genutzt, um Menschen zu finden, aber weniger dramatisch als direkt nach dem Krieg. Als es noch kein Handy gab, waren zum Beispiel Reisende schwer zu erreichen. Wurde bei ihnen eingebrochen oder war ein Angehöriger verstorben, versuchte man, sie mit einem sogenannten Reiseruf ausfindig zu machen. In diesem Beitrag anonymisiert.
Das waren die Verkehrsnachrichten und hier noch ein Reiseruf. Herr Müller aus derzeit in Richtung München unterwegs mit einem roten VW Polo. Er wird dringend gebeten, zu Hause anzurufen.
Ein Reiseruf. Frau Rosemarie unterwegs in Deutschland mit dem Zirkus Rosi wird dringend gebeten, sich mit Frau in Papenburg in Verbindung zu setzen.
Ende der 90er Jahre erreichten die damalige ARD-Reiserufstelle beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt rund 3000 Anfragen jährlich. Auf Sendung ging aber nur jede dritte Anfrage, denn der entflogene Papagei und der vergessene Führerschein waren keine dringenden Gründe. Wurde aber gemeldet, dass ein Angehöriger im Krankenhaus liegt, überprüfte die Reiserufstelle das mit einem Anruf dort, erzählte damals Frank Klaas, Leiter der ARD-Reiserufstelle.
Das heißt, wir haben da einen unheimlichen bürokratischen Arbeitsberg zu bewältigen. Bei jedem einzelnen Reiseruf haben Sie deshalb Verständnis, wenn es mal dazu kommt, dass wir nachfragen, dass wir sagen, Sie erzählen uns, da liegt ein Verwandter im Krankenhaus. Welches Krankenhaus ist das denn? Wie ist denn der Name des behandelnden Arztes? Wir müssen diese Angaben überprüfen, bevor wir dann Reiserufe weiterleiten.
Mit zunehmender Verbreitung von Handys wurde der Reiseruf bedeutungslos. Die ARD-Reiserufstelle beim HR in Frankfurt schloss 2018.
Ein Beitrag von Stefan Fries. Keine Funkoper, aber zahlreiche Schätze und Schätzchen aus den letzten Jahrzehnten des Radios liegen in einem privaten Archiv. Denn tatsächlich haben viele Sender bis zur Jahrtausendwende gar nicht selbst alles aufgezeichnet. Das hätte viel zu viel Bandmaterial oder andere Speicherkapazitäten gekostet. Stattdessen liefen aber in unzähligen Privathaushalten die Kassettenrekorder mit, um die Musik oder auch die Lieblingssendung aufzuzeichnen. Andreas Knedlich sammelt diese privaten Mitschnitte. Bei manchen sind es ganze Privatarchive, um sie zu digitalisieren und so vor dem Verfall zu bewahren. Michael Borgers hat Andreas Knedlich, genannt Digi Andi, am Ammersee besucht.
Also ich habe jetzt hier ganz frisch gestern bekommen noch ein Nachtprogramm vom NDR Hannover vom 4. Dezember 1978. Ja, auf einer Agfa Stereochrome C120 und die Ja, klingt auch noch richtig schön. So eine 70er-Jahre-Kassette können wir mal ruhig hier... Ich habe selber noch nicht reingehört. Ja, ein bisschen vorspulen mal ein bisschen, so.
Andreas Knedlik sitzt vor dem Stapel Kassetten der größten Sammlung, die er jemals erhalten hat. Insgesamt sind es gut 30.000 Mitschnitte von Radioprogrammen, über die er nur so viel weiß. Aufgenommen hat sie über gut 4 Jahrzehnte mutmaßlich ein Mann, der aber nicht mehr lebt. Und über Umwege ist diese private Sammlung nun bei ihm gelandet, am Ammersee.
Ja, so klang das bei der ARD in den 70er Jahren.
Und um die Musik geht es Digi Andi, wie Knedlik sich und sein Archiv nennt, nur an zweiter Stelle. Seine vorderste Aufgabe sieht er darin, so viele Informationen wie möglich aus einem Mitschnitt herauszuholen.
Also das heißt natürlich Programm, Sendung, die da drauf ist und natürlich auch Moderator und Datum. Das ist dann auch oft Sisyphus-Arbeit, muss ich sagen.
Weniger Sisyphus muss er in diesem Fall sein. Alle Namen werden schon früh genannt.
Waltraud Hagen und Harro Dietrich legen Ihnen einen Musikteppich aus, der von Elisabeth Wolzhausen gehäkelt worden ist. Günter Baruschke im Funk aus Hamburg liest Ihnen das Letzte aus aller Welt. Und hier
die Namen einer ARD-Radionacht, die es so nun ins digitale Hörfunkarchiv von Andreas Knedlik schaffen. Gut 26.000 Einträge umfasst diese Datenbank bereits. Material, das hauptsächlich aus privatem Besitz stammt. Von Menschen, die entweder selbst Radio machen oder von anderen, die gerne zuhören und dabei mitschneiden.
So, und dann legen wir das mal auf die Maschine auf.
Auf gut 20 Quadratmetern lagern diese Mitschnitte in dem Privathaus, verteilt auf unzähligen Kassetten, CDs oder Tonbändern, sortiert in Regalen und Kisten. Dazwischen die Abspielgeräte für all diese Medien in mehrfacher Ausfertigung, unter bunten Wimpeln und Metallschildern von Radiostationen, silberne, massive Studer-Kassettendecks und Telefunken-Tonbandgeräte. Technik von Firmen, die es meist längst nicht mehr gibt. Gut 70 Jahre reicht das Gedächtnis des Privatarchivs zurück. Die frühesten Aufnahmen, Ausschnitte von Mittagskonzerten der 50er Jahre mit nur kurzen, vereinzelten Moderationen, die Knedlik dennoch zum Schwärmen bringen.
Weil diese Ansprachehaltung, wie haben die Stationssprecher in den 50er Jahren gesprochen, so total anders ist. Man hört es sofort, dass das aus dieser Zeit ist.
Die folgende Melodie heißt »Auf der Straße nach Paris« und ist von Ernst Fischer.
Und deshalb ist das auch sehr wertvoll, weil da gibt's einfach kaum was aus der Zeit.
Er könne sich für alle Radioepochen begeistern, sei aber dennoch kein Nostalgiker, betont der 35-Jährige. Er liebe einfach das Radio und seine Geschichte. Und sein Archiv ist eben das Ergebnis dieser Leidenschaft, die er mit anderen teilen will.
Die Tatsache, dass fast wöchentlich Anfragen per E-Mail kommen, die meine Seite gefunden haben, von Menschen, die ich nicht kenne. Also... es gibt keinerlei Verbindung, sondern die haben das wirklich per Google oder per Suche im Internet einfach gefunden. Das hätte ich niemals gedacht.
Denn bei aller Begeisterung, am Ende ist und bleibt das Projekt vor allem ein Hobby. Sein Geld verdient Andreas Knedlik als Techniker beim Bayerischen Rundfunk.
Das ist jetzt ein Band vom SDR, also von dem Moderator vom SDR. Mit einer Landtagswahlsendung von 1992, angeblich. Ich habe selber noch nicht reingehört. Wir lassen uns überraschen.
Ja, meine Damen und Herren, die ersten Hochrechnungen liegen vor. Nach diesen Hochrechnungen.
Und Überraschungen erwarten ihn noch einige in der Zukunft. In dem Archiv liegen jede Menge weitere Tonbänder und Kassetten. Material zum Abhören für die nächsten 15 Jahre, so schätzt Andreas Knedlik.
Das Archiv am Ammersee. Michael Borgers über Digi Andi, Andreas Knedlik. Und das war Teil 1 unseres Spezials 100 Jahre Radio zum Jahresende. Morgen um 15.35 Uhr folgt der zweite Teil. Dann erinnern wir uns an Radio DT64 in der DDR und die Anfänge des Privatfunks in Deutschland. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag im Deutschlandfunk.